Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
Herzlich willkommen zur Episode 1 des Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube mit Dirk Hülstronk und Silke Hartmann. In dieser ersten Episode möchten wir uns und den Podcast vorstellen. Wir sprechen über ungewöhnliche Orte, unsere Beziehung zu Büchern und stellen euch am Ende besondere Bücher aus unseren ganz persönlichen Bücherschränken vor.
Wortsalon Schlitz ist das ungewöhnliche Experiment eines Podcasts mit Ort. Konkrete Heimat hierfür ist der ehemalige Friseursalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim. Zwischen Trockenhauben und Haarspray möchten wir grundlegenden Fragen der Literatur, des Wortes, des Buchs, des Standorts Frankfurt nachgehen und der Literatur unter die Haube schauen. Und damit ihr wisst, wer wir sind, stellen wir uns an dieser Stelle einfach mal kurz vor. Dirk, vielleicht fängst du einfach mal an. Wer bist du?
Ja, ich bin freier Autor, Klangkünstler und Kulturveranstalter in Frankfurt, arbeite aber auch als Übersetzer, als Dozent, als Moderator, ja, für alle möglichen freien Jobs, für die man mich eben auch anfragt natürlich. Manche kennen mich vielleicht vom Poetry Slam oder vom Song Slam in Frankfurt, die ich jahrelang veranstaltet habe und auch mitgegründet habe. Und ebenso vom Radio X vielleicht, wo ich seit 1997, also seit dem Sendestart eigentlich auch eine Kultursendung hatte. Als Autor ist meine Heimat eigentlich die Bühne. Ich bin gar nicht so spezifisch der Buchautor, obwohl ich mittlerweile auch ein paar kleine Bücher gemacht habe und aktuell auch gerade wieder etwas von mir erscheint. Aber die Bühne und die Bühnenperformance, die Sprachperformance, Stimmperformance sind eigentlich so meine großen Themen. Als Veranstalter interessieren mich auch überwiegend Projekte, die nicht nur reine Lesungen sind, sondern in denen verschiedene Elemente zusammenkommen, Lesungen, Musik, Spoken Word ist ein besonderes Thema für mich, also in dem Texte präsentiert werden, die für die Bühne geschrieben wurden. Ja, Silke, dann erzähl uns doch mal was von dir.
Ich bin freie Kulturmanagerin, Dozentin und Veranstalterin unterschiedlichster Formate und Reihen. Und ich habe auch eine eigene Veranstaltungsreihe Text und Beat.
Text und Beat ist ja eine Reihe, die, glaube ich, schon etwas länger läuft. Auch vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was dazu. Was ist da so die Idee hinter dieser Veranstaltungsreihe?
Text und Beat habe ich mit einer Reihe von Leuten 2011 gegründet. Und es geht hier auch bei uns im Podcast ja immer viel um Orte. Und auch das war ein Schwerpunkt unserer Gründung. Wir haben uns überlegt, an welchen Orten können wir Literatur jenseits eingeschliffener Formate präsentieren. Also wir haben tatsächlich angefangen mit Literatur und haben uns dann überlegt, wir gehen in einen Club. Wir sind damals ins Orange Peel gegangen. Es stand mal so schön in der FAZ, Text und Beat ist die Reihe, wo man nach der Lesung tanzen kann. Ja, das Orange Peel haben wir dann irgendwann verlassen und jetzt meandern wir so durch die Stadt und suchen uns immer Räume, die zu unseren jeweiligen Themen passen.
Wir haben uns ja auch einen Raum gesucht, der zu uns irgendwie passt. Und wir sitzen jetzt hier im Salon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim, einem alteingesessenen Frisiersalon, der aber nicht mehr in Betrieb ist, weil die Besitzerin vor einiger Zeit gestorben ist. Und wir haben aber die Chance, diesen Raum jetzt hier zumindest vorübergehend zu nutzen.
Wir sitzen hier tatsächlich zwischen Trockenhauben, so richtig schöne alte Trockenhauben, die von der Decke hängen. Hier in der Mitte steht ein Waschbecken, stehen natürlich allerlei Utensilien rum, mit denen ein Friseur oder eine Friseurin so hantiert. Da hinten steht eine große Plexiglas-Schachtel voller Lockenwickler.
Haarspray aller Sorten, Haargels und natürlich nicht zu vergessen die wunderschöne 70er oder vielleicht früh 80er Jahre Holzverkleidung, die es hier noch gibt. Und ist im Prinzip eine Art Zeitkapsel, könnte man sagen, in der wir uns hier im Moment noch befinden. Wahrscheinlich wird es auch nicht ewig so aussehen. Und wir haben das Glück, dass der jetzige Hausbesitzer Bernd Meyer uns noch ein bisschen was über diesen Salon Schlitz erzählen kann. Was weißt du noch über den Salon Schlitz? Was ist das eigentlich für ein Ort? Wie ist das hier zustande gekommen?
Ja, also es war eigentlich ein Ort, wo sich hier die alten Damen getroffen haben, beziehungsweise auch junge Leute getroffen haben. Die haben sich hier alle die Haare schneiden lassen. Und es war sozusagen ein Treffpunkt hier am alten See, das Haus in der Mitte von der Straße.
Also das, was man so im klassischen Frisiersalon hat, eben als Begegnungsort auch, genau. Ja, so ein bisschen Nachbarschaftsort, ja. Und weißt du, wie lange es diesen Frisiersalon gab?
Ja, seit 1975 hat die Frau Schlitz das übernommen von einem anderen Friseur. Der hatte hier 10 Plätze gehabt zum Haarschneiden und Dauerwelle machen. So war das wohl damals in dieser Zeit.
Das heißt, als Friseur gibt es das schon sehr lange?
Als Friseur gibt es schon sehr lange. Wahrscheinlich nach dem Krieg oder sogar schon während des Krieges.
Ihr habt eine Arbeitsschutzverordnung gefunden, ne?
Ja, ja. Von 1938.
1938, also ja. Da war es vielleicht schon sogar Friseur. Das wissen wir noch nicht genau, oder?
Ja, kann schon sein, ja.
Ja. Und was ist das für ein Haus hier?
Das wurde erbaut. Das war immer in Familienbesitz seit 1900. Es waren Flüchtlinge aus Schlesien, auch ein Familienmitglied kam wohl auch aus Paris, soweit ich das mitbekommen habe. Und die Familie hat hier immer in dem Haus gewohnt. Die Hausbesitzer haben hier immer in dem Haus gewohnt und haben den Schlitzsalon eben vermietet. Und vorher, soweit ich weiß, hat der Großvater hier einen Krämerladen geführt.
An diesem besonderen Ort fragen wir uns, braucht Literatur heutzutage echte Orte? Und braucht Literatur heute noch das gedruckte Buch? Wird Literatur in einigen Jahren vielleicht nur noch im Netz stattfinden? Und wie geht es weiter mit Büchereien, Literaturhäusern, Verlagen? Welche Beziehungen haben Autoren und Autorinnen einerseits und Literaturrezipientinnen andererseits noch zum Buch? Welche Räume und welche örtlichen Gegebenheiten braucht es zum Schreiben und zum Veranstalten? Und welchen Einfluss hat eine Stadt auf ihre Autoren und Autorinnen und ihre Literaturszene?
Ja, natürlich fragen wir uns auch, ist es Zufall, dass wir diese Fragen in einer Stadt stellen, die sich gleichzeitig als Bankenstadt präsentiert und als Buchstadt versteht und in der die Mehrzahl der Einwohnerinnen zugezogen ist? In den folgenden Episoden laden wir daher Protagonistinnen der Literaturszene ein und sprechen jeweils über ein Schwerpunktthema mit ihnen.
Und unser heutiges Schwerpunktthema ist ja, uns und den Podcast ein bisschen vorzustellen und dabei auch eines unserer durchgängigen Themen, nämlich den Ort, immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen sprechen wir jetzt einfach mal über Orte, die für uns wichtig sind oder die einmal eine Bedeutung hatten oder an denen wir schon mal interessante Sachen gemacht haben.
Ja, wenn wir von Orten reden, dann ist natürlich für mich der prägende Ort die Stadt und hier ganz konkret die Stadt Frankfurt, in der ich lebe. Und ich gehöre ja zu der seltenen Spezies von Frankfurtern, die tatsächlich hier geboren und aufgewachsen sind. Ich bin in der Stadtmitte groß geworden, die für mich als Kind in eigentlich ziemlich seltsamer, hohler, gestaltloser Ort war. Das Frankfurt meiner Kindheit habe ich ja eher als kühlen, abweisenden Ort erlebt und hatte immer eine Sehnsucht nach anderen Orten. Es ist eigentlich schon erstaunlich, dass ich hier geblieben bin. Ich konnte mir auch immer gut vorstellen, kann mir auch immer noch gut vorstellen, woanders zu leben. Also ich in Chicago, in Amsterdam, in Vancouver oder vielleicht auch in Helsinki oder Stockholm. Aber mittlerweile, muss ich zugeben, habe ich mich irgendwie an Frankfurt gewöhnt. Eigentlich zunächst mal aus pragmatischen Gründen. Klar, der Ort ist ziemlich zentral gelegen, kommt von Frankfurt aus unglaublich leicht in andere Orte, vor allem auch in die ganze Welt. Das ist natürlich der Flughafen, gegen den ich als Jugendlicher noch protestiert habe. Ich merke mittlerweile auch, dass mich diese Stadt doch geprägt hat. Vor allem eigentlich so dieses Patchwork der Stadt, also die Patchwork-Architektur, diese völlig irre Mischung von Architektur, von Stilen, das sehr, sehr provisorische, vorläufige, hier wird irgendwie schnell gebaut, aber auch schnell wieder abgerissen, da gibt es eine gewisse Respektlosigkeit vor der Vergangenheit, aber auch ein ziemlich straightes nach vorne schauen, wir schauen hier nach vorne und nicht zurück. Ja, so richtig Teil dieser Stadt bin ich eigentlich erst durch die Kulturarbeit geworden, durch die Kulturszene. Und da ist so einer der zentralen Ankerpunkte, den ich mich am Anfang verortet habe, das war die Romanfabrik, die alte Romanfabrik wohlgemerkt in Frankfurt, in der Uhlandstraße. Das war so ein kleines Kellerlokal mit einem doch sehr, sehr bunten und illustren Publikum. Und hier mischten sich also Studenten, Leute aus der Nachbarschaft, Rotlichtmilieu und bürgerliche Literaturliebhaber. In den 80er Jahren, in denen ich sozusagen literarisch sozialisiert wurde, war die Literaturszene ja für einen Newcomer wie mich eine extrem hermetische Gesellschaft und Literatur ohnehin, also aus meiner Perspektive, eine sehr, sehr steife bildungsbürgerliche Angelegenheit. Von daher hat sich die Romanfabrik ja schon sehr von den damals etablierten Institutionen wie dem Literaturhaus oder dem Schauspielhaus unterschieden und war irgendwie sehr viel lockerer. Und vor allem hat sie eben auch Neulingen eine Chance geboten. Es gab damals das Konzept der offenen Bühne, auf der jeder, der Lust hatte, 10 Minuten lesen konnte. Und wer sich dann auf der offenen Bühne bewährt hatte, konnte vielleicht sogar eine Sololesung ergattern. Ich habe dann schließlich allerdings die Möglichkeit bekommen, im Club Voltaire selbst Veranstaltungen zu machen und da eine Reihe für junge Literatur etabliert. Der Club Voltaire ist ja auch so ein legendärer Ort in Frankfurt, ein Ort, in dem Joschka Fischer und die Grünen und die frühen Linken sich getroffen haben, in dem viel diskutiert wurde. Nach jeder Demo ist man in den Club Voltaire gegangen. Das war, die Veranstaltungsreihe war dann vor allem erstmal eine Hinterzimmerlesung im zweiten Stock oben. Man musste so eine ganz steile Treppe hochgehen, also gar nicht in der eigentlichen Kneipe. Und da gab es dann so einen Clubraum, dem sonst üblicherweise über Marx und Revolution diskutiert wurde. Ja, also am Ende war es eben Hinterzimmerpoesie für Eingeweihte. Ich habe damals die ersten Fernsehberichte über ein neues amerikanisches Phänomen namens Poetry Slam gesehen. Und da hat mich sofort diese raue, offene Atmosphäre, der niederschwellige Zugang fürs Publikum und die Interaktion mit dem Publikum und die Möglichkeit der offenen Teilnahme für alle gereizt. Natürlich zum Preis, dass man die eigenen Texte vom Publikum bewerten lassen muss. Ich habe also den Club Voltaire überzeugt, dass wir die Veranstaltung raus aus dem Hinterzimmer holen und in die Kneipe reinbringen, also in den Hauptraum der Kneipe. Irgendwie so richtig hat es nicht funktioniert an diesem Ort. Und da denke ich, da hat einfach der Ort mit dem Konzept zumindest zu der Zeit nicht wirklich zusammengepasst. Über Radio X habe ich dann letzten Endes Leute von der Fachhochschule Frankfurt kennengelernt, damals dem autonomen BCN-Café im Nibelungenhochhaus. Später wurde es dann das Café 1 am Campus. Und siehe da, in diesem studentischen Umfeld hat das Slam-Konzept sofort funktioniert. Ich denke, dass für eine lebendige Literaturszene so ein studentisches, junges Publikum eigentlich enorm wichtig ist. Wir haben ja gemerkt, dass es am Ende eigentlich auch sogar völlig egal ist, welche Art von Studenten, weil Fachhochschule sind ja keine Literaturstudenten. Aber das war egal und letzten Endes haben wir nicht nur die Architekturstudenten und anderen Studenten angezogen, sondern einfach Studenten weit über die Fachhochschule hinaus. Zum einen auch von der Uni kamen Leute, aber natürlich auch Leute überhaupt aus dem Umland. Wir haben Leute, die sehr, sehr weit angereist sind für diese Veranstaltung. Und zu diesem Ruf trug vermutlich auch bei, dass wir von Anfang an nicht nur auf Lokalkultur gesetzt haben, sondern deutschlandweit Autoren eingeladen haben und oft sogar Gäste aus den USA, dem Slam-Mutterland. Zusätzlich gelang es uns, den legendären DJ Crazy Cuts zu engagieren, der schon mit Afrika Bambaataa auf Tour gewesen war, aber nach seiner Army-Zeit in Deutschland hängen geblieben ist. Vom rein ästhetischen Standpunkt würde ich sagen, das Studentencafé ist jetzt keine, hat jetzt keine besondere Atmosphäre, halt ein Studentencafé, aber wenn das Ding voll war, dann war die Stimmung einfach da und das hat funktioniert. Ich erzähle das auch deswegen so ausführlich, weil ich, glaube ich, da erst verstanden habe, dass Literatur und Literaturorte vor allem Orte der Kommunikation und der Begegnung sein sollten. Seitdem habe ich an sehr unterschiedlichen Orten sehr unterschiedliche Veranstaltungen gemacht, sowohl in etablierten Häusern, vom Schauspiel über Literaturhaus, Musongturm, verschiedenste Museen bis hin zum Straßenfestival. Aber ich habe auch immer wieder Anfragen abgelehnt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Orte nicht funktionieren würden.
Ich erinnere mich vor allem gerne an das vorletzte Jahr. Ich glaube, es war das vorletzte Jahr, oder? Als Finnland Buchmessen Gastland war. Oh nee,
das ist schon ein paar Jahre her.
Noch länger her.
2014 war das.
Auf jeden Fall hast du da auch eine ganz großartige Geschichte gemacht, die auch was mit Orten und auch was mit Entspannung zu tun hat.
Ja, also ich habe ja so einen kleinen Finnland-Fable und wir kamen auf die Idee zur Buchmesse, eine Tour zu machen mit finnischen Spoken-Word-Poeten. Und was braucht der Finne, wenn er reist? Er braucht eine Sauna. Oder die Finnen auch natürlich. Es gibt tatsächlich eine fahrbare Sauna, die mittlerweile in Berlin steht. Das ist ein ehemaliges Feuerwehrauto. Und mit diesem Feuerwehrauto, in das eine Sauna eingebaut wurde, sind 7 Dichter und Dichterinnen aus Finnland plus ich, plus dem damaligen Chef des Goethe-Institutes Finnland, sind dann von Berlin aus quer durch Deutschland gereist, haben an verschiedenen Orten gestoppt, haben Lesungen gemacht und natürlich dann sauniert. Am Ende sind wir in Frankfurt gelandet, ich glaube mitten in einer kurdischen politischen Demo direkt vor der Buchmesse und haben da die Sauna platziert. Später stand sie dann nochmal auf dem Römerberg bzw. im Frankfurter Garten. Da konnte jeder hinkommen, konnte mit den Autoren zusammen saunieren oder ohne die Autoren und zwischendrin gab es halt immer Lesungen. Also das war schon einer der skurrileren Orte. Wir haben festgestellt, ganz optimal ist es nicht, weil die Bücher irgendwie sich quasi auflösen, diesen Saunadampf. Also hat schon so seine Tücken irgendwie, so ein Ort. Wie war das denn bei dir? Du hast ja auch schon ganz verschiedene Orte als Veranstaltungsorte gehabt. Was war denn für dich mal so der interessanteste Ort?
Ja, also Frankfurt ist ja wirklich eine Stadt mit unglaublich vielen literarischen Institutionen und Orten. Und ich habe tatsächlich auch schon relativ viele unterschiedliche Sachen hier gemacht. Besonders gut gefallen mir immer Veranstaltungen, wo ich an Orte gehe, die jetzt eben auch vielleicht nicht so eingeschliffen sind, wo wir dann mit verschiedenen Museen kooperieren. Oder jüngst bei Fokus Lyrik, Lyriker lesen und die Menschen gehen mit Kopfhörern durch das gesamte Museum, können die Gedichte hören und schauen sich die Kunstwerke an. Solche interdisziplinären Formate finde ich immer toll. Das war ja auch Text und Beat. Auch da der Club, ein bisschen der ungewöhnliche Ort. Aber ich bin auch eine große Spaziergängerin und ein großer Fan des öffentlichen Raums. Dort Literatur zu inszenieren ist ja keine ganz einfache Sache. Aber tatsächlich hatte ich auch das Vergnügen, als ich noch im Literaturhaus gearbeitet habe. Das ist schon viele Jahre her, 2005 war das. Da haben wir anlässlich des Umzugs des Literaturhauses vom Westend an die schöne Aussicht einen Freiluftroman gehängt. Es war ein über 3 Kilometer langes Romanband, was wir Tage und Nächte lang tatsächlich runter die Bockenheimer Landstraße, über den Opernplatz, durch die Grünanlagen, dann runter an den Main und dort dann bis an die schöne Aussicht gehängt haben zwischen Bäumen, Laternenmasten und extra dafür aufgestellten Straßenschildständern. Da gibt's wirklich sehr viel rundrum zu erzählen, angefangen vom Antrag, den wir bei 6 verschiedenen Ämtern stellen mussten, über unseren ersten Tiefschlag. Da hatten wir die ganze erste Nacht hatten wir das aufgehängt bis morgens um 4, waren bis zum Opernplatz gekommen. Dort haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht und total gefreut und sind dann müde ins Bett gefallen. Und dann fing es an zu regnen. Und der Regen hat alle Buchstaben vom Band gewaschen. Und das war unglaublich, weil wir hatten das vorher in der Badewanne ausprobiert und da war alles stabil. Und die Druckerei sagte dann, dass es an irgendeiner Säure gelegen haben muss, die im Regen ist und eben die nicht im aufbereiteten Trinkwasser zu finden ist. Und dann hat die Druckerei auf eigene Kosten das Band neu gedruckt und nochmal bis zu der Stelle gehängt, bis zu der wir gekommen waren. Dann konnten wir nochmal anschließen. Und als wir dann am Literaturhaus ankamen, haben wir festgestellt, dass der Roman zu lang ist. Und dann mussten wir den noch 2-mal oder 3-mal ums Haus wickeln oder um die Bäume dort, damit man ihn dann zu Ende lesen konnte. Aber es sind tatsächlich viele Leute die gesamte Strecke entlang spaziert oder mit dem Fahrrad gefahren und haben diesen Roman gelesen. Und wir haben dafür auch zahlreiche Preise gewonnen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Cannes und New York. Und es hat jedenfalls sehr großen Spaß gemacht.
Kommen wir vom Ort zum Buch. Zum Buch als konkretes Objekt, als Gebrauchsgegenstand, als Speichermedium und vielleicht auch als Kultobjekt. Trotz aller Digitalisierung und Virtualisierung lebt das Buch fröhlich weiter. Als Künstlerbuch, als Ratgeber, als Schmöker, als Page-Turner, als Klolektüre, als Objekt der Begierde, als Tauschobjekt, als Geschenk oder auch als Dekoration. Wie kaum ein anderes Objekt symbolisieren Bücher bis heute die Idee von Wissen, von Kultur und Kultiviertheit. Sogar der Ghetto-Rapper Sido rappt neuestens über das Buch, das in der Bücherei der Rap-Geschichte stehe.
Welche Bedeutung hat denn das Objekt Buch für dich? Welche Beziehung hast du zu Büchern?
Ja, also ich bin ja der Sohn einer Buchhändlerin. Also meine Mutter hat Buchhändlerin gelernt. Man muss aber dazu sagen, dass sie nie in dem Job gearbeitet hat. Sie hat sich irgendwie verkracht mit ihrem Buchhändlerchef und hat zwar irgendwie die Prüfung noch gemacht, aber dann nie mehr darin gearbeitet. Aber natürlich hatten wir eine besondere Beziehung zu Büchern. Also Bücher waren immer was ganz Besonderes bei uns zu Hause. Die waren so besonders, dass sie immer eigentlich gar nicht angefasst werden durften. Natürlich habe ich dann eben als Kinder- und Jugendbücher auch andere Bücher bekommen, die ich anfassen durfte und lesen durfte. Aber jedenfalls habe ich daraus, glaube ich, eher so eine Haltung entwickelt, die sich dagegen wendet, dieses Buch als Kultobjekt zu sehen. Und für mich sind Bücher Gebrauchsgegenstände. Ich lese sie gerne und ich habe gerne auch gebrauchte Bücher. Bücher, denen man anmerkt, dass sie vielleicht sogar schon gelesen und benutzt worden sind, wo irgendjemand rumgestrichen hat, verknickt. Also es ist alles gut, die nach Buch riechen, nach altem Buch riechen. Das ist ein Geruch, den ich tatsächlich mag. Ich bin sehr, sehr viel in Antiquariaten natürlich gewesen. Und in Büchereien groß geworden, wo ich mir Bücher ausgeliehen habe. Ich glaube, die ersten Jahre meines Lebens habe ich mir kaum Bücher jemals gekauft, außer halt ganz billig auf dem Bücherflohmarkt oder eben ausgeliehen. Aber ich habe kaum Bücher wirklich besessen. Ja. Wie war das denn bei dir? Bei dir war es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Bei mir ist es tatsächlich anders. Also ich würde mal sagen, ich bin in vielerlei Hinsicht eine klassische Sammlerin. Ich möchte die Bücher, die ich gern gelesen habe, also vor allem die, auch unbedingt selber besitzen. Also das war mir immer unglaublich wichtig. Ich habe früher mein ganzes Taschengeld für Schallplatten und Bücher ausgegeben, weil ich wollte das immer haben. So Leihen war für mich nichts, weil die Idee, dass ich ein geliehenes Buch lese, es ist dann von mir gelesen, dann muss ich zurückgeben, das fand ich ganz schrecklich. Deswegen wollte ich die Bücher immer haben. Und ich habe auch immer reingeschrieben, wann und wo ich das Buch gelesen habe. Und bin von daher auch immer sehr traurig, wenn ich ein Buch, was ich verliehen habe, nicht zurückbekomme. Mhm. Nicht, weil ich das mir neu kaufen muss, sondern weil es dann eben nicht mehr das Buch ist, was ich mal selber gelesen habe. Es ist ein bisschen nerdig, würde ich sagen. Beim Mode, finde ich, ist es auch zum Beispiel was ganz anderes. Da finde ich so Klamotten, die eine Geschichte haben, die ich im Secondhand kaufe, finde ich total interessant und toll und stelle mir immer vor, wer hat das getragen, was ist dabei passiert. Aber bei Büchern ist es tatsächlich anders. Da möchte ich gerne sozusagen das jungfräuliche Buch haben, was ich mir selber erschließe.
Ich liebe ja auch Bücher, ja. Ich mag eben den Geruch von Büchern, aber ich finde, der entwickelt sich erst, wenn sie ein bisschen gelebt haben nach einer Weile. Also wenn ich so ein Buch ganz frisch auspacke, dann lebt es für mich noch nicht so richtig, ja. Und ich weiß, viele Leute können das nicht ausstehen, dass ich so ein bisschen schlampig mit Büchern umgehe. Ich meine, wahrscheinlich solltest du mir keine Bücher ausleihen. Zurückkriegen würdest du sie wahrscheinlich, aber vielleicht mit einem Kaffeefleck und
Das finde ich wiederum nicht schlimm. Also ich nehme meine Bücher auch überall hin mit. Ja, in den Sand, in die Badewanne, ins Schwimmbad, in den Urlaub. Das macht gar nichts. Ein Buch muss gelesen aussehen. Das finde ich in jedem Falle auch. Nur ich möchte die Erste sein, die da ihre Spuren hinterlässt. Kann man das so sagen. Ja. Also ich habe früher zum Beispiel auch, wenn mir ein Autor oder eine Autorin gefallen hat, dann habe ich sofort ausschließlich sämtliche Bücher dieses Autors oder dieser Autorin gelesen und nichts anderes mehr, bis ich mit diesem Projekt fertig war.
Okay.
Das ist natürlich dann nochmal eine andere Voraussetzung. Dieses Projekt habe ich allerdings aufgegeben, als ich in meinen 30ern war, weil ich feststellen musste, dass es einfach zu umfänglich ist, als dass das dauerhaft durchhaltbar ist.
Ich versuche mir gerade deine Bibliothek vorzustellen.
Ja, die wird schon auch immer mal wieder ausgemistet, weil natürlich viel Neues dazukommt. Und ich habe tatsächlich beschlossen, vor ein paar Jahren mal, dass ich nur noch die Bücher behalte, die ich wirklich immer wieder lesen werde oder die mir mal irgendwas sehr Besonderes bedeutet haben. Ansonsten verschenke ich auch sehr, sehr viele Bücher oder stelle auch sehr viele Bücher einfach auf die Straße. finde auch so das allgemeine Buch an sich was sehr Schönes. Man merkt es ja auch, man stellt so eine Kiste mit Büchern auf die Straße und innerhalb kürzester Zeit sind die alle weg. Das finde ich auch ganz großartig, dass die dann unterwegs sind.
Also wegschmeißen würdest du sie nicht?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer eines E-Book-Readers bin. Den habe ich mir zugelegt eigentlich fürs Reisen, aber mittlerweile benutze ich ihn tatsächlich auch so. Und das hat Vorteile, also vor allem, wenn man älter und gleichzeitig irgendwie weitsichtig und kurzsichtig ist, dass man einfach die Größe der Buchstaben gut einstellen kann. Viele von den Büchern, die in meinem Bücherschrank sind, sind schöne Bücher, aber schwer zu lesen. Also einfach von der Schrift, von der Gestaltung her, auch die, die mich interessieren. Und da finde ich es tatsächlich irgendwie durchaus praktisch. Und ich habe eigentlich auch immer gedacht, Bücher sind letzten Endes eigentlich auch nur ein Speichermedium.
Ja, so wie wir eine Episodenliste für unseren Podcast haben, so haben wir auch eine kleine Episodenliste Bücher aus dem Bücherschrank, die jeweils von uns und unseren Gästen aus den persönlichen Bücherschränken gezogen werden zu einem jeweils bestimmten Thema. Und das heutige Thema ist eben Literatur und ihre Orte. Mhm. Welches Buch hast du mitgebracht?
Das ist Edgar Hilsenrath, Der Nazi und der Friseur. Ich dachte, das passt einfach hervorragend in diesen Ort. Das ist ein Buch des jüdischen Autors Edgar Hilsenrath. Er hat den Holocaust überlebt, ist, glaube ich, in Leipzig geboren, Halle aufgewachsen, musste dann fliehen, wurde verhaftet, musste wieder fliehen. Nach dem Krieg ist er nach Palästina ausgewandert, hat es da aber auch nicht lange ausgehalten, ist zurück nach Frankreich, ist von da aus in die USA und dann erst Mitte der 70er Jahre nach Deutschland gekommen. Er hat Ende der 60er Jahre dieses Buch geschrieben, Der Nazi und der Friseur. Das ist eine, ja, wie soll man sagen, eine völlig irre, groteske, ein Schelmenroman, könnte man sagen. Die Geschichte eines zumindest ehemaligen Nazis und Massenmörders, KZ-Aufsehers und Friseurs, der aber eigentlich mit einem jüdischen Freund aufgewachsen ist, der wiederum der Sohn eines berühmten jüdischen Friseurs war. Die gesamte Familie des jüdischen Friseurs wird aber im Laufe des Romans umgebracht. Und der Nazi-Friseur, der zum Schluss eben als Aufseher in einem KZ gearbeitet hatte, muss überlegen, wie er jetzt überlebt. Und er hat die Idee, dass er die Identität seines toten jüdischen Freundes, Friseurfreundes, annimmt und sich als Jude ausgibt. Wird dann erstmal Schwarzhändler in Berlin, steigt da irgendwie auf und emigriert dann nach Palästina, wird Freiheitskämpfer noch zur Befreiung, also noch mit dem Kampf gegen die Engländer damals, heiratet sich in eine jüdische Familie ein, kriegt das Herz eines Rabbis eingepflanzt, als er einen Herzinfarkt hatte, und wird quasi jüdischer als alle Juden. Und also es ist eine wahnsinnige Groteske, und man muss aber auch sagen, es ist nicht nur einfach irgendwie ein groteskes Buch, sondern es ist auch ein sehr, sehr sprachmächtiges Buch. Also unglaublich starke Sprachbilder da drin. Die Perspektive ist natürlich ungewöhnlich aus der Täterperspektive. Es ist gerade zu der damaligen Zeit, also Ende 1960, Anfang der 70er, ist es ja zum ersten Mal rausgekommen. War das ein sehr, sehr umstrittenes Buch, beziehungsweise es ist zuerst in den USA rausgekommen, weil in Deutschland es keiner drucken wollte. Die haben gesagt, Holocaust und Satire, das geht gar nicht, ja. Dann ist es in den USA rausgekommen, war ein Riesenerfolg, ist in allen möglichen anderen Ländern erschienen und es hat dann, glaube ich, 7 Jahre gebraucht, bis sich ein kleiner deutscher Verlag bereit erklärt hat, es zu drucken. Ich glaube, 77 oder 78 ist es dann in Deutschland herausgekommen. Ich habe das als Jugendlicher, ich vermute, in der Schule gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten damals eine Deutschlehrerin, die war relativ progressiv. Kann sein, dass sie das angeschleppt hat. Kann aber auch sein, dass ich es selbst entdeckt habe. Das weiß ich heute nicht mehr. Ich habe das jetzt einfach nochmal neu gelesen und ich muss sagen, für mich hat das den Test der Zeit bestanden. Also für mich ist das immer noch gut lesbar. Also heute vielleicht sogar nicht mehr ganz so provokant, wie es damals war. Also heute gibt es einige Satiren. Wir hatten Er ist wieder da, ne? Hitler-Satire, das gab es alles. Aber ich finde, von der Qualität ist das hier nochmal was ganz Besonderes. Und ich finde Edgar Hilsenrath ganz offensichtlich ein sehr unterschätzter Autor. Und warum ich das Buch ausgewählt habe, ich denke, diese ganze Geschichte, die ist nicht so sehr ortsbezogen in dem Sinne, aber es geht halt um diese zwei Friseure, den jüdischen Friseur und den und seinen Freund, der sich dann später für den jüdischen Friseur ausgibt. Und natürlich fängt die Geschichte auch in einem Frisiersalon an, da werden diverse Haarwässer entwickelt und alles Mögliche. Und ich denke, es geht einfach auch um diesen Kontrast dass da jemand ja künstlerische Hände hat, ne? Und ganz zartfühlend irgendwie die Haare schneiden kann und mit den gleichen Händen völlig emotionslos Menschen umbringt. Hat mich sehr, sehr beeindruckt und hat mich jetzt nochmal beeindruckt, als ich es jetzt nochmal gelesen habe. Und gerade auch deswegen, weil ich mir vorgestellt habe, wir sitzen hier im Salon Schlitz in Rödelheim am Frisiersalon. Das heißt, diese Geschichte hätte hier spielen können. Das stelle ich mir gerade vor.
Das bleibt also in deinem Bücherschrank.
Ja, du hast auch was mitgebracht zum Thema Ort und Buch, ne?
Genau, ich habe auch was mitgebracht zum Thema Ort und Literatur. Das ist jetzt ein bisschen ein harter Cut, weil es
weg von den Frisiersalons,
im Grunde weg aus Frankfurt, weg aus Deutschland und auch weg aus unserer Zeit. Ich habe ein Sachbuch mitgebracht, was aber, wie ich finde, sehr schön Ort und Orte der Literatur in den Fokus nimmt. Und zwar ist das Buch Paris war eine Frau von Andrea Weiss. Dieses Buch ist sozusagen ein Gruppenporträt von Künstlerinnen in Paris der 20er Jahre, die als die Frauen von der Left Bank in die Geschichte eingegangen sind. Damals haben sich in Paris der 20er Jahre sehr viele Künstlerinnen zusammengefunden, zum Beispiel die amerikanische Schriftstellerin Djuna Barnes, dann war da Gertrude Stein, die wöchentlich in ihren Salon eingeladen hat mit ihrer Partnerin und Verlegerin Alice B. Toklas, die Journalistin Janet Flanner, dann die Verlegerin Breyer Colette, die ihr ja alle kennen, die amerikanische Schriftstellerin und auch eine legendäre Salongastgeberin Natalie Barney. Und auch zwei Buchhändlerinnen, nämlich Adrienne Monnier und Sylvia Beach. Und diese beiden Frauen haben sehr bekannte Buchhandlungen gegründet. Adrienne Monnier hat den führenden Buchladen für avantgardistische französische Literatur La Maison des Amis des Livres eröffnet. Und Sylvia Beach wiederum hat 1919 in Paris die wirklich sagenumwobene Buchhandlung Shakespeare and Company gegründet. Das war die erste amerikanische Leihbücherei und Buchhandlung in Paris. Und sie war Treffpunkt vieler bekannter und vor allem auch noch unbekannter Schriftsteller wie Djuna Barnes, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, alle möglichen anderen. Vor allem ist Sylvia Beach die erste Verlegerin des Ulysses von James Joyce. Nachdem kein etablierter Verlag diesen Roman anrühren wollte in Gänze, hat sie dieses Unterfangen gestartet. Und das heißt, dieses Buch konnte eigentlich nur deshalb als Buch auch erscheinen, weil die französischen Drucker in Dijon kein Englisch verstanden haben und es deswegen auch nicht zensieren konnten. Ja, leider endet die Geschichte von Shakespeare and Company 1941. Sylvia Beach weigert sich, einem deutschen Offizier ihre persönliche Ausgabe von Finnegan's Wake zu verkaufen. Und daraufhin droht er, ihr wiederzukommen und alle Bücher zu beschlagnahmen. Sie hat dann zusammen mit Adrienne Monnier alle Bücher, Briefe und Bilder, das gesamte Inventar, in eine leerstehende Wohnung geräumt und den Namen der Buchhandlung an der Hauswand übermalt. Und dann ist damit Shakespeare and Company verschwunden. Die Nazis sind tatsächlich wiedergekommen und haben Sylvia Beach verhaftet. Die Restbestände von Shakespeare and Company haben sie aber nicht gefunden. Und die haben tatsächlich als verborgener Schatz bis zur Befreiung von Paris überlebt.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, also der ursprüngliche Shakespeare and Company wurde auch leider nie wieder eröffnet. Nach Sylvia Beachs Tod hat der US-Amerikaner George Whitman seine in Paris gegründete Buchhandlung Le Mistral zu ihren Ehren in Shakespeare and Company umgewandelt. Auch das wurde dann wiederum ein wichtiger Treffpunkt in den 60er Jahren der Beat Generation. Also, ja, und diese Geschichte nahm quasi in Paris ihren Ursprung. Und in diesem Buch ist halt vorne ein wunderbares Glossar drin von all den Frauen, die darin vorkommen und von all den Geschichten. Also das ist jetzt nur eine Geschichte, der Buchladen von Sylvia Beach. Ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht, was sich an dieses Buch quasi anspinnt, aber dies nur noch als kleiner Leckerbissen, weil ich es auch so eine schöne Geschichte finde. Das ist von Djuna Barnes, die eben auch in diesem Zirkel war. Und Djuna Barnes hat 1928 unter Pseudonym das Buch Ladies Almanach geschrieben. Und ihr Pseudonym war damals Lady of Fashion. Und sie hat es auch nur privat verkauft. Es dauerte aber nicht lang und da wurde das Buch zum Stadtgespräch von Paris, weil in diesem Buch sozusagen die ganzen Frauen, die im lesbischen Salon von Natalie Barney verkehrt haben, unter Pseudonym oder eben verschlüsselt vorkamen. Und erst sehr viel später hat sie dieses Buch dann unter ihrem Namen veröffentlicht. Und erst in den 80er Jahren ist es auf Deutsch erschienen. Und es ist aber auch eine ganz herrliche Lektüre. Also das zum Beispiel im Doppelpack, ganz wunderbar.
Das waren jetzt mal ein paar Ideen zu Büchern und Orten. Wir müssen jetzt leider ein bisschen zum Schluss kommen.
Wie geht's denn weiter? Was ist denn unsere nächste Episode?
Unsere nächste Episode heißt, am Anfang war die Bücherei. Und da geht es ein wenig um Büchereien und vor allem öffentliche Büchereien als magische Orte, als Kommunikationsorte, aber auch als Archive und Arbeitsorte. Und da haben wir zum ersten Mal auch einen Live-Gast. Da sprechen wir mit Frau Dr. Sabine Homilius, der Leiterin der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Und die kann man dann hören ab dem 20. Juli 2020 auf Podigee, unserem Podcast-Hoster. Neue Episoden gibt es ohnehin. Erstmal alle 3 Wochen ist ein komischer Rhythmus, aber am besten ist es natürlich, ihr schaut auf unserem Podigee-Blog Wortsalon Schlitz. Da findet ihr diese Episoden, aber natürlich auch auf Apple Podcasts, Spotify und auf weiteren Podcast-Plattformen.
Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen und auch da gibt es dann Hintergründe und Bilder. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann und wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung vom Kulturamt Frankfurt am Main.